100 schaut's auf.
Hier 18.
Corbinian, Christina, Cornelius und Leonard sitzen einträchtig am großen Esstisch und spielen Kniffel. Das kommt nicht mehr so häufig vor.
Danny, zusammenrechnen.
Ich hab einen.
18 und 4.
24.
Nein.
24?
Nee. 22.
Leonard ist mit 18 der Älteste. Doch mit dem Rechnen ist er meistens nicht so fix wie die jüngeren Geschwister. Leonard hat Down-Syndrom. Über die Geschwister redet er so, wie vielleicht alle Jungs manchmal über ihre kleinen Brüder oder Schwestern reden.
Die Nerven. Und dann kommt nur noch der Spruch, kann ich iPod spielen? Sag ich gar nichts dazu. Weil es mit der Zeit mich stört.
Leonards Eltern wollten von vornherein eine große Familie haben. Und sie haben sich auch nicht davon abbringen lassen, als ihr erstes Kind mit Down-Syndrom geboren wurde. Axel Menrath.
Es ist alles normaler, sag ich mal. So war das bei ihm von vornherein klar, dass die Familie größer sein sollte, damit sich nicht alles jetzt auf Lenny stürzt. Und damit auch er ein ganzes Stück Normalität eben erfahren sollte. Und dass es eigentlich, je größer der Kreis ist, desto besser ist das. Haben wir gedacht. Und ist auch so.
Viele haben uns dann gefragt, Mensch, hattet ihr da nicht Angst? So, nö. Das Risiko ist ein bisschen erhöht, aber es ist halt Lebensrisiko. Und das gehen wir bewusst ein. Und ich glaube, wir haben es bis heute auch nicht bereut.
Dass sie ein Kind mit Down-Syndrom bekommen könnte, damit hatte Marion Menrath bei ihrer ersten Schwangerschaft nicht gerechnet. Sie war zu der Zeit mit 30 noch jung. Das statistische Risiko für ein Kind mit Down-Syndrom aber steigt erst mit zunehmendem Alter der Schwangeren und womöglich auch mit dem Alter des Partners, wie erst kürzlich herausgefunden wurde. Mediziner bieten Schwangeren ab 35 deshalb die Fruchtwasserpunktion an, einen nicht ganz ungefährlichen Eingriff, der in seltenen Fällen zu einer Fehlgeburt führt. Weniger risikoreiche Tests als die Fruchtwasserpunktion waren bisher recht unzuverlässig. Doch das ändert sich gerade. Ein neuer harmloser Bluttest verspricht eine frühe Diagnose der Trisomie 21. Experten rechnen deshalb damit, dass in Zukunft fast keine Kinder mit Down-Syndrom mehr geboren werden. Denn schon jetzt entscheiden sich mehr als 90% der werdenden Mütter gegen ein Kind mit Down-Syndrom und lassen abtreiben, wenn sich bei der vorgeburtlichen Untersuchung der Verdacht auf Trisomie 21 erhärtet. Dr. Erdmut Schubert leitet die Westdeutsche Down-Syndrom-Ambulanz in Fellbad.
Das ist leider bei uns sehr weit verbreitet, diese Meinung, dass man so ein Leben verhindern kann oder verhindern muss. Wir schauen uns nicht an, was für Menschen das sind. Das sind nämlich ganz besondere Menschen, die aus meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe in unserer sozialen Gemeinschaft haben, nämlich uns herauszufordern, wirklich sozial tätig zu sein.
Für die Menraths war Leonard einfach da. Und nach dem ersten Schock gingen sie Freunden und Verwandten gegenüber sehr offen damit um. Das Paar hatte auch Glück, denn es fand einen sehr engagierten Kinderarzt, der Lenny gut betreute.
Und er hat uns auch direkt eine Adresse gegeben. Da war er 5 Wochen alt. Krankengymnastik, dann Motopädie, dann nachher Lokopädie, aber alles in einer Praxis. Und die hat sich da also doch drauf spezialisiert auf die Kinder und macht also mit den Kindern zum damaligen Zeitpunkt sehr viel.
Kinder mit Down-Syndrom haben Probleme, Muskelspannung aufzubauen. Das liegt daran, dass bei ihnen ein bestimmter Neurotransmitter im Gehirn nicht gebildet wird. Also ein Botenstoff, der dafür sorgt, dass Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergegeben werden. Psychologe und Pädagoge Professor André Zimpel von der Universität Hamburg.
Deshalb ist die Lautsprache für sie auch schwieriger, weil das ist ja die komplizierteste Bewegung, die wir überhaupt ausführen. Mit Zunge, Mund und Stimmlippen. Dazu kommt aber auch, dass dieser Neurotransmitter eben mit Aufmerksamkeitsprozessen im Gehirn in Verbindung steht und auch mit der emotionalen Regulation.
Ohne Therapie können betroffene Kinder zum Beispiel nicht ihre Zunge im Mund behalten und nicht richtig sprechen lernen. Auch solche Fälle erlebt Dr. Erdmut Schubert noch in seiner Spezialambulanz.
Es ist tatsächlich so, dass wir immer noch vereinzelt Kinder sehen, die gar nicht oder ganz, ganz schlecht nur gefördert sind. Und wo es einem dann in der Seele wehtut, die zu erleben, wo dann auch die Zeit abgelaufen ist. Man kann das nicht beliebig nachholen. Das ist dann vorbei. Das ist leider so. Und das sind ganz häufig Kinder, wo eine alleinerziehende Mutter dahinter steht, der Familienverband nicht funktioniert, in der Umgebung eine soziale Diskriminierung erfolgte, sodass die sich nicht trauen, das an Förderung einzufordern, was ihnen eigentlich zusteht.
Es kann heute schon viel getan werden. Doch Experten sind überzeugt, dass noch viel mehr möglich wäre. Unter anderem deshalb, weil einzelne Menschen mit Down-Syndrom sehr weit kommen. Zum Beispiel Francesco Aglio, promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Oder Aya Iwamoto, Literaturwissenschaftlerin. Oder Pablo Pineda, Pädagoge. Drei Akademiker mit Down-Syndrom. Sind das einfach Hochbegabte, wie es sie auch in sehr geringer Zahl unter Gesunden gibt? Doch dann müsste es auch mehr Menschen mit Down-Syndrom im Mittelfeld geben, die einen normalen Real- oder Hauptschulabschluss schaffen, mutmaßt Professor André Zimpel. Das ist aber nicht der Fall. Deshalb tippen die Forscher eher darauf, dass es wohl an der Art liegen muss, wie die drei erwähnten Ausnahmefälle in ihrer Kindheit gefördert wurden. Und Fachleute haben herausgefunden, dass Kinder mit Down-Syndrom im Vorschulalter zwar ihre Aufmerksamkeit nicht auf mehrere gesprochene Silben oder Wörter gleichzeitig richten können, aber dafür ein großes Interesse für abstrakte Zeichen zeigen, so André Zimpel.
Über die Buchstaben, über abstrakte Zeichen können sie sich die Lautsprache leichter erschließen, als wenn sie dazu aufgefordert werden, gesprochene Worte im Alltag nachzuahmen. Das Frühlesen ist eine gute Methode, eben die Sprachentwicklung bei diesen Kindern zu fördern, oder sie lernen abstrakte Gebärden, um eben ihre Bewegungsbeeinträchtigung beim Sprechen zu kompensieren und eben mit Handzeichen doch stürmisch sich die Welt der Symbole zu erobern.
Geistig behindert müssten diese Kinder also womöglich nicht sein. Eine verblüffende Erkenntnis.
So dass wir jetzt auch zu dem Schluss kommen, dass vielleicht vieles an dem, was wir als geistige Behinderung bezeichnen, bei Menschen mit diesem Syndrom auch natürlich ein bisschen die Folge einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung sein könnte. Dass man also von vornherein den Kindern gewisse Potenziale nicht zutraut, und man weiß ja, wenn einem Leistungen nicht zugetraut werden, dann tut man sich auch schwer, diese Leistung zu entwickeln.
Deshalb bemühen sich die allermeisten Eltern zu Recht, ihre Kinder integrativ an Regelschulen unterrichten zu lassen. Doch dabei werden die Erwartungen der Eltern noch oft enttäuscht, bestätigt Professor André Zimpel. Viele Schulen seien schlecht vorbereitet.
Es gibt schon besondere Bedingungen, unter denen Menschen mit einer Trisomie 21 oder Down-Syndrom, wie man landläufig sagt, lernen. Aber diese Besonderheiten bestehen nicht unbedingt darin, dass man zum Beispiel Abstraktionen oder interessante Themen ihnen von vornherein vorenthalten sollte, sondern immer dann, wenn Abstraktionen mit emotional positiv aufgeladenen Handlungen verbunden sind, dann sehen wir bei diesen Kindern immer riesige Lernfortschritte in relativ kurzer Zeit.
Leonard hat eine integrative Grundschule und danach eine ebensolche Gesamtschule besucht. Dort hatten die Lehrer schon Erfahrung und es gab auch spezielle Förderpädagogen. Lenny fand die Schule prima. Statt Noten bekam er einen Lernentwicklungsbericht.
Ich hatte ein super Lehrerteam beim Werkunterricht. Da hatte ich auch einen sehr guten Lehrer. Eine davon macht Arbeitslehre. Andere, das waren Auszubildende, die auch mal Lehrer studieren möchte, die immer mit mir am PC mitgemacht.
Er kann lesen, er kann schreiben, er kann für seine Verhältnisse, würde ich sagen, auch rechnen. Also das, was er braucht, hat er gelernt. Und ich bin immer wieder erstaunt, was er alles dann zum Teil liest und kann. Und ich sage, hat funktioniert.
Zum 18. Geburtstag hat Lenny von den Eltern ein Keyboard geschenkt bekommen. Es steht in seinem Zimmer, manchmal spielt er ein bisschen darauf. Aber lieber tobt er sich draußen auf dem Fußballplatz aus. Jeden Montag in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen, die auch Down-Syndrom haben. Und freitags geht Leonard zum Judo. Den blauen Gürtel mache er gerade, erzählt er stolz. Den braunen wolle er auch noch schaffen. Die Schule hat der 18-Jährige jetzt hinter sich. Ursprünglich wollte er unbedingt Polizist werden.
Das wäre mein Traumberuf gewesen. Das ging aber nicht.
Den Zahn habe ich ihm eigentlich schon lange gezogen, weil ich gesagt habe, Polizist, da musst du schnell sein, da musst du sportlich sein, da musst du Auto fahren können und so weiter. Und habe ich gesagt, das geht nicht, das klappt nicht.
Dabei ist Leonard sehr stolz darauf, dass er einen Judo-Griff beherrscht, den offenbar auch Polizisten können müssen.
Sportlich ist er schon, aber er ist halt langsam. Also diese Schnelligkeit, diese Reaktionsschnelle, die ist nicht da. Und das ist halt alles verlangsamt und das funktioniert dann nicht.
Leonards Vater widerspricht.
er ist so langsam, würde ich so in dem Sinne nicht sagen. Nur die Koordination, was muss ich jetzt machen oder auch die Einschätzung von Situationen, das ist schwierig. Er fährt normal mit dem Fahrrad, das geht, aber so Situationen einzuschätzen halt, das ist etwas schwierig, Gefahren zu erkennen. Und da ist natürlich so ein Schutzberuf etwas kompliziert.
Dafür scheint der älteste Sohn eine Reihe anderer Fähigkeiten zu besitzen, die alle Familienmitglieder schätzen.
Der hat ein gutes visuelles Gedächtnis. Wenn irgendwas weg ist, frage ich tatsächlich immer zuerst, Lenny, weißt du zufällig, wo das und das ist? Meistens weiß er es auch. Wenn er es gar nicht weiß, dann ist es tatsächlich verschwunden. Aber ja, er sagt dann nichts, sondern läuft dann los und bringt es einem. Also es ist tatsächlich enorm.
Auch für einen sehr guten Orientierungssinn ist Leonard in der Familie bekannt.
Also den könnte man in Köln auch irgendwo aussetzen, der würde auch wieder nach Hause finden. Egal wo er ist.
Mit dem Kompass.
Und zur Not mit dem Kompass, ist klar.
Im vergangenen Sommer hat Leonard eine 2-jährige Ausbildung in einer betreuten Werkstatt angefangen. Hier soll er in verschiedene Bereiche hineinschnuppern. Holz, Metall, Elektro und Verpackung. Leonard findet alle nett dort und die Arbeit okay, auch wenn es wohl im Moment fast nur darum geht, Teile im Auftrag großer Firmen zu verpacken.
Die kommen aus unterschiedlichen Ländern, wie aus der Slowakei. Danach hatten wir diese schwarzen Schrauben, die in Öl eingelegt sind, die kamen aus der Türkei. Wir müssen sie auspacken und umverpacken.
Dr. Erdmut Schubert bedauert allerdings, dass Menschen mit Down-Syndrom hierzulande so selten in reguläre Ausbildungsberufe gelangen.
Und das habe ich im Ausland ganz anders erlebt, dass in einem Luxusrestaurant in Andalusien ein junger Erwachsener mit einer Trisomie 21 im Rahmen des Familiengeschäftes mit bedient hat, mit abgeräumt hat. Etwas, was in Deutschland kaum denkbar ist.
Einer kleinen Studie der Brunner Zeitschrift Ohrenkuss zufolge geht es 2/3 der befragten Menschen mit Down-Syndrom sowie Leonard Menrath. Arbeiten ist für sie wichtig und macht sie stolz, aber ihr Traumberuf sieht anders aus. Die Autorinnen und Autoren der Zeitschrift haben selbst Down-Syndrom. Sie haben festgestellt, dass fast überall integrative Formen der beruflichen Vorbereitung fehlen. Wie es im Idealfall sein könnte, zeigt ein Hamburger Modellprojekt. Dort wurden Menschen mit Down-Syndrom beim Einstieg in einen Beruf besonders trainiert. So konnte die Hälfte von ihnen in ein normales Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Vielleicht klappt das ja auch bei Leonard noch. Man müsste einfach mehr Fantasie entwickeln, glaubt Professor André Zimpel.
Natürlich wird es nicht zum Hauptkommissar reichen, aber man könnte überlegen, wir haben also viele Dienste, wo also ein beherzter junger Mann, der Judo kann, gebraucht wird.
Marion Menrath kann sich heute noch nicht vorstellen, dass ihr Ältester einmal auf eigenen Füßen stehen und ausziehen wird. Das Hotel Mama könne er schon noch eine Weile genießen, sagt sie. Andere Jungen in seinem Alter täten das schließlich auch. Das Aufwachsen in einer großen Familie hat Leonard sicher gut getan. Viele andere Jugendliche mit Down-Syndrom sind dagegen verhaltensauffällig. In der Sprechstunde der Westdeutschen Down-Syndrom-Ambulanz in Velbert wird Dr. Erdmut Schubert oft mit Erziehungsproblemen konfrontiert.
Wenn man sie als kleine Dummerchen verwöhnt, dann kann man nicht erwarten, dass sie als Erwachsene selbstständig ihr Tagesgeschäft hinkriegen. Das kann nicht sein. Sondern man muss sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, vielleicht mit ein bisschen Forderung auch, an die Grenzen ihrer Möglichkeiten jeden Tag führen, damit sie dann später ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erreichen können. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich weit von entfernt.
Jetzt machst du die Ofentür zu, wie es man hören kann, wie es man sehen kann, ist der Ofen an.
Leonard hilft zwar nicht so viel in der Küche mit, aber er zündet gern abends im Wohnzimmer das Feuer im Holzofen an. Das macht er sehr geschickt. Auch sonst hat er immer schon für ein wohliges Klima gesorgt, sagen seine Mutter und seine 9-jährige Schwester.
Man saß daneben und sagte, so, ich komme an, ich werde ruhig. Er strahlte diese Ruhe aus, einfach, das war so geborgen. Bei den normalen Geschwistern kommt dann dieses Rempeln, das ist dann unruhig. Da wusste man nicht, im nächsten Moment hat man jetzt einen Ellbogen wieder in der Seite. Das ist auch eine starke Bindung, aber die ist anders.
Die meisten der Hälfte der Menschen, die haben ja normale Geschwister. Und das ist auch schön, so nicht genau normalen Bruder zu haben. Es ist was Besonderes, ihn zu haben. Und ja, er ist ein besonderer Bruder.